Hallihallo und herzlich willkommen. Wir haben kurz vor dem Rennwochenende noch einen kleinen Newsflash für euch. Es kam nämlich nach unserer Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan die Neuigkeit, dass McLaren ihm doch eine Stallorder erweckt. Das wollen wir natürlich nicht unkommentiert lassen. Wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir in dem Newsflash aber auch noch weitere Themen. Wir widmen uns dem zweiten Saubercockpit. Da verdichten sich die Anzeichen, wer das bekommt. Auf dem Hockenheimring geht's rund. Auch da sprechen wir drüber. Und Aston Martin hat einige lustige Dinge getan in den letzten Rennen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Sebastian, geht's los?
Let's go.
Yeah.
Ja, und bevor wir loslegen mit dem vollgepackten Newsflash kurz vorm Rennwochenende, für euch alle ein, zwei Sätze. Und zwar, wenn ihr Teil der hoffentlich coolsten und besten Formel-1-Community auf YouTube sein wollt, lasst uns ein Abo und ein Like da. Wir versuchen hier was Schönes aufzubauen, denn wir möchten von euch auch immer gerne eure Meinung wissen. Unter jedem Video lasst sie uns da und wir werden auf jeden Kommentar antworten. Und damit legen wir auch schon gleich los. Und lang hat es gedauert, viel wurde spekuliert und jetzt ist es Gewissheit, es wird eine Stallorder bei McLaren geben. Oscar Piastri wird im Zweifelsfall für Lando Norris fahren und damit versucht man bei McLaren jetzt alles darauf auszurichten, ja, Max Verstappen einzuholen in der Weltmeisterschaft, was durchaus möglich ist. Lang hat man sich jetzt, wie gesagt, davor geziert, das umzusetzen. Und jetzt ist es Gewissheit. Es gibt auch schon Aussagen, Dave, von beiden Fahrern. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich kenne sie ja schon, ihr vielleicht auch schon. Wir kauen sie jetzt mal durch. Denn die gute Stimmung, die man über die Saison aufgebaut hat, die ist erstmal auch weiterhin da. Also sie bleibt bestehen, zumindest wenn man jetzt mal die ersten Interviews sich anhört und ansieht.
Ja, tatsächlich ist es so. Also, dass es eine Stallorder geben könnte zumindest, hat man jetzt offen mehr oder weniger zugegeben, aber natürlich direkt mit ein paar Einschränkungen. Und die allergrößte Einschränkung, mit der würde ich direkt einsteigen, die ist Lando Norris selbst. Er möchte im Prinzip gar keine Weltmeisterschaft, die man ihm schenkt. Er möchte überzeugen, er möchte der Beste sein, er möchte alle schlagen. Nur so fühlt sich für ihn ein WM-Titel dann auch wirklich richtig an. Damit hat er natürlich völlig recht, da bin ich ganz bei ihm. Trotzdem kann es natürlich im Zweifelsfall zu der einen oder anderen Situation kommen. Man möge sich ausdenken, dass er vielleicht unverschuldet durch einen verpatzten Boxenstopp hinter seinen Teamkollegen gerät oder so. Dass man dann Plätze tauscht, wäre eigentlich nur fair und auch im Sinne natürlich der WM. Jede erdenkliche Chance, die sich einem da bietet, möchte man nun doch ergreifen. Und er sagt ja auch, Lando Norris sagt selbst, er möchte niemandem irgendwas wegnehmen. Deutet damit natürlich an, dass er zum Beispiel Oscar Piastri keinen Sieg wegnehmen möchte. Und das ist explizit eine Option, wo sie gesagt haben, dass sie da auch nicht Plätze tauschen würden. Wenn Oscar Piastri ein Wochenende lang schneller ist, auf Pole fährt, das Rennen anführt und Lando Norris ist dahinter, würde man wohl, zumindest die Aussage jetzt so, keinen Platztausch erwägen. Es soll immer noch der Bessere der beiden gewinnen.
Ja.
Ja, ein bisschen wischiwaschi, ich weiß nicht. Wie sieht Oscar Piastri das Ganze denn?
Ja, der spielt jetzt auch fair natürlich. Also er hat gesagt, hier geht es um viel mehr als nur um mich und wir versuchen beide Meisterschaften zu gewinnen, was für das Team eine unglaublich große Sache ist oder wäre. Mhm. Und er sagt auch, die Konstrukteursmeisterschaft ist natürlich eine Sache, aber wenn man die Möglichkeit hat, beide Meisterschaften in einem Jahr zu holen, dann ist es für das Team ein großes Ziel, zu versuchen, beide zu erreichen. Und er sagt, er ist okay damit, zu diesem Zeitpunkt der Saison dann nur noch eine Nebenrolle zu spielen. Und zu einem früheren Zeitpunkt der Saison wäre das wahrscheinlich auch zu viel des Guten gewesen. Also jetzt zu dem Zeitpunkt findet er das okay. Vorher wäre wahrscheinlich nicht so in Ordnung damit gewesen. Und damit sind, glaube ich, erstmal alle zufrieden. Denn auch Lando Norris hat ja auch selber gesagt wörtlich, es wäre großartig, die Meisterschaft zu haben und kurzfristig wird es sich auch gut anfühlen, aber ich glaube nicht, hat er gesagt, dass ich auf lange Sicht stolz darauf wäre und das ist nicht was ich will, so möchte ich keine Meisterschaft gewinnen, das hat er ganz klar gesagt so und er hat dann auch hinterher geschoben, ich will sie gewinnen, indem ich gegen Max kämpfe, indem ich Max schlage, indem ich meine Konkurrenten schlage und Klammer auf, da gehört natürlich auch sein Teamkollege dazu oder indem ich einfach beweise, dass ich der Beste bin und ich finde, das sind sehr vernünftige Worte und ich glaube, McLaren macht es eigentlich auch ganz gut, auch wenn viele McLaren-Fans oder viele, die es nicht mit Max Verstappen halten oder gerade mit Lando Norris, sich jetzt natürlich trotzdem irgendwo auf den Nägeln rumkauen und hoffen, dass da eher mehr als weniger geholfen wird in Richtung Norris.
Ja.
Ja, Aber jetzt haben wir erstmal zumindest zum ersten Mal in dieser Saison eine klare Aussage. Also sofern es notwendig ist, wird Oscar Piastri sich da in den Dienst der Mannschaft und auch in den Dienst seines Teamkollegen stellen. Ich glaube, inzwischen ist es vernünftig. Ich habe gerade auch einen Social-Media-Kommentar gelesen. Übrigens hat dieser Kommentator geschrieben unter irgendeinem Post auf Instagram, hier, Oscar Piastri ist näher an Lando Norris dran, als Lando Norris an Max Verstappen dran ist. Ja, aber das ist natürlich mathematisch richtig. Aber so darf man das natürlich nicht sehen, weil weiterhin ist natürlich Oscar Piastri viel weiter weg von Max Verstappen. Und es sind jetzt nicht mehr viele Rennen und jetzt muss man irgendwann Nägel mit Köpfen machen. Ich glaube, so oder so, egal was man jetzt entscheidet, die Konstrukteursweltmeisterschaft, die werden sie sich wahrscheinlich holen, wenn jetzt nicht plötzlich nochmal irgendwas ganz in eine andere Richtung umschlägt.
Ja.
Und dementsprechend muss man jetzt natürlich auch schauen, dass man möglichst die Fahrerweltmeisterschaft auch so gut wie möglich beendet. So, und damit zwischendurch mal kurz vielleicht noch an euch die Frage, jetzt schon so früh im Video, schreibt uns doch direkt mal rein, was seht ihr? Also wie seht ihr das? Haltet ihr es mit Oscar? Haltet ihr es mit Lando? Und wenn ja oder nein, seid ihr zufrieden jetzt mit der Art und Weise, wie McLaren das handelt? Oder sollte man dann noch deutlicher sein? Oder hätte man da gar nicht erst in Richtung Startordner überhaupt gehen sollen? Glaubt ihr überhaupt, dass sie notwendig sein wird, so wie Red Bull gerade momentan dasteht? Also wir haben viel Raum und Potenzial zu diskutieren.
Ja. Ich finde das auch tatsächlich, diese Kehrtwende ist gar kein Widerspruch in sich. Und ich denke, Oscar Piastri bringt es mit seiner Aussage sehr gut auf den Punkt. Es ist auch eine Frage des Timings. Ja? Wenn man zu früh in der Saison natürlich auf Stahlorder schon setzt, siehe zum Beispiel 2002 hier, Ferrari, legendär natürlich, dann hat das immer einen schlechten Beigeschmack. Aber man hat die beiden fahren lassen, eine ganze Weile lang. Ja. Es sind jetzt noch 8 Rennen bis zum Ende der Saison. Und nach Punkten und Leistung steht Lando Norris aktuell einfach besser da. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit und ein guter Zeitpunkt, auch wirklich dann alles auf eine Karte zu setzen, sage ich mal. Und die Karte lautet in dem Fall Lando Norris. Und der wird jetzt alle Unterstützung eben genießen, damit er neben der Konstrukteurs-WM auch vielleicht noch Chancen auf den Fahrertitel hat. Und die Führung in der Konstrukteurs-WM könnten sie sogar in Baku schon übernehmen, die McLaren-Jungs. Mal gucken, wie das Rennen ausgeht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber ja, lass uns zum nächsten Thema überwechseln, oder?
Ja, nächstes Thema. Da dreht sich alles um Sauber, perspektivisch um Audi. Ei. Und da ist ja das Interessanteste das Fahrerkarussell. Und wir wissen ja, Nico Hülkenberg ist ja schon bestätigt als Fahrer Nummer 1. Der ist ab nächsten Jahr am Start. Und Fahrer Nummer 2, da scheinen sich die Anzeichen jetzt zu verdichten, wird Gabriel Bortoleto sein. Und Dave, ja, wir haben ihn ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen thematisiert.
Mhm.
Du weißt mehr, erzähl uns, was man weiß.
Ja, also wie du schon sagst, die Zeichen verdichten sich ein bisschen. Man hört jetzt dieser Tage, dass Zac Brown ihm da keine Steine in den Weg legen würde. Gabriel Bortoleto tritt aktuell in der Formel 2 an, ist aber in der Nachwuchsschmiede von McLaren natürlich. Deswegen hat da Zac Brown auch ein bisschen Mitspracherecht natürlich. Wird von Fernando Alonso bzw. von dessen Managementfirma auch unterstützt und gemanagt. Junger Brasilianer, 19 Jahre alt und verbindet einiges, was für Sauber und für Audi sehr interessant sein könnte. Er ist jung, er ist schnell, er kommt aus Südamerika, da mangelt es ohnehin gerade an starken Piloten. Andererseits gibt es in diesem Teil der Erde doch durchaus zahlungskräftige Sponsoren, die sich dann mit Sicherheit auch beteiligen würden hier und da. Wäre von diesem Aspekt her wahrscheinlich ein sehr guter Ersatz übrigens für Zhou Guanyu, der im Moment ziemlich viele Millionen aus China beisteuert zum Teambudget. Da bin ich mir ganz sicher. Also es sieht ganz gut aus für den jungen Brasilianer. Mattia Binotto ist zumindest nicht abgeneigt. Wiegelt aber auch noch ein bisschen ab, lässt sich alle Möglichkeiten noch offen. Er hat gesagt, er wird zitiert mit den Worten, wir haben ein langfristiges Projekt und müssen uns fragen, was das beste Vorgehen ist. Ab jetzt und bis zum Erreichen unserer Ziele setzen wir kurzfristig auf Erfahrung und dann auf etwas anderes. Da muss er sich eben noch entscheiden. Da ist man sich offenbar noch nicht so ganz einig, ob man kurzfristig auf Erfahrung setzt. Das würde zum Beispiel für Bottas sprechen. Und dann später irgendwann auf einen, Nummer 1 Fahrer, auf einen starken Piloten, wenn sich das Audi-Projekt dann doch als stark herausstellt. Oder investiert man jetzt in einen jungen Piloten, baut den definitiv 2025 mal ohne Druck komplett auf. Er könnte sich in der Formel 1 akklimatisieren und wenn dann 2026 auch Sauber Audi wird, hat er auf jeden Fall schon Erfahrung gesammelt könnte sich dort behaupten. Ja, ich denke, und es war ja auch schon, als wir die Kandidaten letztens durchgegangen sind, war das auch schon mein Favorit, ehrlich gesagt, weil er einfach viele wichtige Aspekte vereint. Wäre natürlich super bitter für Mick Schumacher, der auch da auf der Liste steht. Ralf Schumacher, sein Onkel Marc Sura und Jost Capito wurden da auch letztens mit mehr oder weniger Trauerbekundungen schon zitiert. Die wünschen sich natürlich schon, dass Mick Schumacher noch ein Cockpit bekommt, eine Chance. Mick Schumacher selbst scheint aber dieser Tage auch gar nicht mehr so optimistisch zu sein, dass es überhaupt noch klappt. Er spricht schon von Plan B und.
Ja, da ist er wahrscheinlich auch realistisch. Also,
wahrscheinlich.
Ja, da sind wir mal gespannt. Also der Jugend gehört die Zukunft. Bortolito ist ein sehr fähiger Mann. Und da sind wir mal gespannt, wie man sich da bei Audi entscheidet letztlich. Ja, Binotto da so ein bisschen natürlich auch mit Pokerface und Worthülsen. Natürlich überlegt man gerade, ob es Erfahrung oder Rookie sein soll. Ich denke mal, ja, da ist so ziemlich jeder vor dieser Entscheidung, der ein neues Cockpit besetzt. Zuletzt war es ja auch Toto Wolff zum Beispiel, der Andrea Kimi Antonelli dann am Ende jetzt ins Cockpit setzen wird.
Der setzt auf Jugend.
Genau, der setzt auf Jugend. Ja, und ein anderer Deutscher, der definitiv näher an ein Formel 1 Comeback gerade rücken könnte, das ist aber kein Fahrer, das ist die Strecke in Hockenheim. Da gibt es einen aktuellen Bericht, da ist eine Investorengruppe aktuell dabei, eine 750 Millionen Euro reinzupumpen, dem Vernehmen nach, um die Strecke umzubauen und vor allem die Gebäude um die Strecke herum. Das Ganze soll gestreckt auf einen Zeitraum zwischen 5 bis 10 Jahren passieren.
Aha.
Und dadurch die gesamte Strecke und das Drumherum modernisieren, sprich dann auch wieder Formel 1 tauglicher zu machen, Fragezeichen. Und die Gemeinde verkauft Mehrheitsanteile der Hockenheim GmbH auch gerade an die Investoren. Da gibt es auch ein Zitat, der Gemeinderat, Zitat Anfang, der weltbekannten Rennstrecke hat zudem dem Verkauf von 74,99% des Gesellschafterkreises der Hockenheim Ring GmbH an die neuen Investoren zugestimmt. Also da passiert wahnsinnig, wahnsinnig viel. Aber ob jetzt auch wirklich die Formel 1 zurückkehren wird spezifisch, das ist jetzt zumindest noch nicht hundertprozentig klar, wenn man von den Offiziellen die Zitate sich anschaut, Dave.
Ja, Jörn Teske, also aktueller Geschäftsführer der Hockenheim Ring GmbH, sagt, wir haben die Kontaktgespräche mit der Formel 1 nie abgebrochen, aber gehen die Sache langsam und seriös an. Also er ist da natürlich ganz vorsichtig. Es ist ja bekannt, Antrittsgeld, wenn man ein Formel 1 Rennen ausrichten möchte, ist in Europa und wäre in Deutschland eigentlich ein Schnäppchen, in Anführungsstrichen. 20, 30 Millionen müsste man da berappen und die Kohle muss man natürlich auch erst wieder einspielen durch Ticketverkäufe und pipapo. Andere Länder, Saudi-Arabien zum Beispiel, die zahlen deutlich mehr, also dreimal so viel, bis zu 90 Millionen pro Rennen wohlgemerkt, ja, sind da im Gespräch. Für die Saudis ist das natürlich wahrscheinlich irgendwie leichter stemmbar als bei uns hier. Und in vielen anderen Ländern der Welt bezuschusst die Regierung in der Regel solche Großveranstaltungen. In Deutschland tatsächlich nicht, deswegen haben wir seit langer Zeit auch schon kein Deutschland Grand Prix mehr, zumindest nicht fest im Kalender. Es ist einfach ein heikles Thema der Finanzierung. Finde ich aber sehr gut, dass man da seriös und vorsichtig an die Sache rangeht. Im Prinzip geht es bei diesem ganzen Investitionsgedöns erstmal darum, den Hockenheimring überhaupt insgesamt zukunftsfähig und attraktiv zu machen, zu halten. Dort fahren ja auch andere Rennserien. Dort kann man sich auch an ausgewählten Tagen selbst verdingen. Wenn man einen schicken Sportwagen hat, kann man da auch selber Runden drehen, ganz ähnlich wie am Nürburgring natürlich. Mal sehen. Einen Hoffnungsschimmer habe ich aber. Wir haben ja dann in absehbarer Zukunft mit Mercedes, Audi zwei Teams aus deutschen Landen, die natürlich großes Interesse daran hätten, dass es einen Grand Prix gibt. Und Adidas bemüht sich in jüngerer Vergangenheit ja auch sehr darum, die Formel 1 für sich zu gewinnen. Könnte mir vorstellen, dass die drei Unternehmen da vielleicht das ein oder andere Millionchen drauflegen, damit es zu einem deutschen Grand Prix kommt. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir wetten jetzt schon mal oder versprechen, wenn es einen deutschen Grand Prix geben sollte, dann müssen wir da hin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird einen geben. Die Frage ist nur, wann. Denn ich glaube, das ist jetzt einfach Teil des Marketingplans auch. Also man kommuniziert das jetzt medienwirksam nach außen, um zu zeigen, da kommt eher was in Bewegung, da ist auch finanzielle Power dahinter. Ich meine, auch die Investoren, die werden sicherlich Klar, es gibt andere Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, aber eine Viertelmilliarde putterst du da auch nicht einfach ohne weiteres rein. Und das Ziel bei solchen Rennstrecken, die auch schon mal den Formel-1-Zirkus empfangen haben, wird natürlich immer sein, möglichst den Formel-1-Zirkus auch wieder anzulocken. Und dementsprechend glaube ich, da wird einiges passieren, vor allem jetzt, wo Audi dann in die Formel 1 kommt. Vielleicht schafft es ja Mick Schumacher, sich noch ein paar Sponsoren zu holen und dann mit einem Riesen-Package irgendwie das dann so zu verwursten und zu verargumentieren, dass bei einer Rückkehr des Hockenheimrings dann auch er einer der zugkräftigsten sicherlich ist, der Leute an die Strecke holt. Ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Es ist super spannend und damit springen wir zum letzten Thema im heutigen Newsflash. Und da dreht sich alles um Aston Martin. Die haben nämlich...
Ja. Tja, das Team der Stunde sozusagen, ne?
Absolut, ja. Rückenwind jetzt mit Newey und davor haben sie aber auch schon clevererweise, muss man sagen, so ein bisschen getestet für 2025 schon. Darf man natürlich so gesehen nicht machen außerhalb der Rennwochenenden, aber sie haben es einfach während der Rennwochenenden gemacht.
Ja, das erklärt auch ein bisschen die durchwachsenen Leistungen in den letzten Rennen vielleicht. Tom McCullough, seines Zeichens Performance Director bei Aston Martin, hat... ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat gemeint, sie haben tatsächlich die letzten Rennwochenenden ein Stück weit dafür genutzt, neue Teile auszuprobieren und vor allem Daten zu sammeln für das 2025er Auto. Und ja, unter anderem natürlich Freitagstraining, das erste, das zweite freie Training, wo andere Teams natürlich sich aufs Rennen vorbereiten, Setup erarbeiten und so weiter. Da hat man bei Aston Martin zumindest punktuell hier und da mal Daten gesammelt, geforscht, neue Dinge ausprobiert. Das hat auch Fernando Alonso ein bisschen angedeutet zumindest. Er meinte, ja, wir probieren hier, also bezogen ganz konkret auf das Monza-Wochenende, wo man ihn gefragt hat explizit, wir probieren hier im ersten freien Training ein paar neue Sachen, gar nicht mal speziell für Monza jetzt gedacht, sondern langfristig, ja, also von langfristigen Projekten hat er da gesprochen und man möge oder man wolle ein besseres Verständnis für das Auto entwickeln. Sprich, man guckt sich das aktuelle Modell an. Wo hakt es denn? Warum fehlt da Leistung? Was läuft da schief? Wie können wir das verändern, verbessern? Und ich denke, und damit leite ich jetzt einfach direkt schon mal zu meiner kleinen Einschätzung dieser ganzen Geschichte über. Ich denke, sie können es sich erlauben. Aston Martin ist da so ein bisschen im Niemandsland der Konstrukteurstabelle. Ja. Nach vorne wird nicht mehr viel gehen. Da sind die vier Top-Teams viel zu weit weg und auch viel zu performant unterwegs. Nach hinten ist man aber auch relativ safe. Alpine und die Racing Bulls sind weit, weit weg. Da droht eigentlich keine Gefahr. Deswegen können sie es sich erlauben, gar nicht jedes Wochenende jetzt maximal auszunutzen, um ja, Punkte und Platzierungen zu holen, sondern sie können, und das haben sie offensichtlich getan, die Saison schon ein ganzes Stück weit abschreiben und aufs kommende Jahr hinarbeiten. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Also würde mich nicht überraschen, wenn sie da wertvolle Daten herkriegen und wertvolle Ansätze, wie man zumindest 25 ein bisschen besser dasteht, bevor es dann 2026 zum richtigen Großangriff übergeht, ja, oder?
Mit einem jahrelange Dominanz
Design von Aston Martin.
Genau, die jahrelange Dominanz dann beginnt. Ja, ja. Haben wir jetzt doch noch eine rausgehauen, bevor das Rennwochenende losgeht.
So sind wir.
Hoffen, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst uns ein Abo und ein Like da, wenn ihr mehr davon nicht verpassen wollt. Und dann wünschen wir uns jetzt und euch natürlich vor allem ein spannendes Rennwochenende zum zweiten Mal. Das nächste Mal aber wirklich dann mit den Highlights und mit den Fahrernoten. Lohnt sich also, uns immer mal wieder zu besuchen und einfach ein Abo dazulassen.
Das ist vollkommen richtig, was Sebastian sagt. Ich hoffe, wir erleben ein Rennwochenende ohne Stahlregie, egal bei welcher Mannschaft. Möge der Bessere gewinnen und möge es in der WM noch spannender werden, in beiden Wertungen. Das wollen wir doch alle sehen. Bis nächste Woche, ne? Nach dem Rennen sind wir wieder da. Ciao!